NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Meine Erfahrung ist, dass die Schülerinnen und Schüler es unglaublich schätzen, in eine intensive und existenzielle Auseinandersetzung in einem Fach zu kommen, mit ganz grundsätzlichen Lebensfragen und sich auch an Lehrkräften daran abarbeiten zu können.
Die Verquickung an der Stelle zwischen religiösen Organisationen und einer staatlichen Organisation Schule ist ein Fehler in der gesamten Konzeption. Religionsunterricht ist ein klassischer Fall, wo man sagen kann, es gäbe jetzt erstmal keinen Grund, weswegen diese Aufgabe vom Staat zu erfüllen wäre.
Gerade im Kontext Glaube gibt es die absolute Wahrheit nicht. Es gibt viele Wahrheiten und die müssen existieren, nebeneinander. Für Jugendliche ist dieses Thema ein großes Thema, denn die denken noch stark in den Kategorien richtig, falsch, schwarz und weiß. Und das Aushalten von verschiedenen Wahrheiten bedarf ja auch einer gewissen kognitiven Kompetenz.
Ich halte diesen Hamburger Ansatz im Grundsatz tatsächlich für den Königsweg. Das Entscheidende ist, wenn die Kinder lernen sollen, mit verschiedenen Sichten umzugehen, ist es gerade Irrsinn, an dieser Stelle die Klassen zu trennen.
Wir haben es gehört, über den Religionsunterricht wird kontrovers diskutiert. Die einen wollen ihn abschaffen als ein Relikt vergangener Zeiten. Andere, wie zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die wollen lieber die Stundenzahl für Fächer wie Musik oder Kunst reduzieren, als die für Rallye, wie der Religionsunterricht ja auch oft genannt wird. Und die Frage, ob der Religionsunterricht in einer staatlichen Schule ein Pflichtfach sein muss, die stellt sich auch immer häufiger. Vielen ist dabei aber klar, so wie bisher wird der Religionsunterricht vermutlich nicht bleiben können. Und deshalb macht sich zum Beispiel Niedersachsen auf den Weg, den alten, rein konfessionellen, also evangelischen und katholischen Religionsunterricht abzuschaffen und ab dem kommenden Jahr an staatlichen Schulen durch einen christlichen Religionsunterricht zu ersetzen.
Aber was bedeutet das? Ist das die Antwort auf drängende Fragen oder müsste man den Hamburger Weg eines Religionsunterrichts für alle beschreiten? Worum geht es überhaupt im Religionsunterricht? Um den katholischen Katechismus, die lutherische Gnadenlehre oder die fünf Säulen des Islam? Oder geht es um Fragen nach den letzten Dingen, nach Sinn und Sein? Und welche Rolle kommt den Religionsgemeinschaften zu? Sollen sie weiter mitbestimmen, was in Religion gelehrt wird, welche Lehrkraft den Unterricht erteilen darf?
Diese und weitere Fragen wollen wir nun vertiefen in Vertikal Horizontal, dem Podcast der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft, zu dem Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach begrüßen.
Blicken wir zunächst auf Niedersachsen, denn hier werden jetzt für das nächste Schuljahr die Weichen gestellt, eben für ein neues Konzept. Neben dem islamischen Religionsunterricht, der allerdings nur an 75 von insgesamt mehr als 2500 Schulen im Land angeboten wird, wird es ab dem Sommer 2026 den einheitlichen christlichen Religionsunterricht geben. Das heißt, das Kultusministerium in Hannover ist gemeinsam mit den beiden großen Kirchen dabei, einen neuen gemeinsamen Lehrplan zu erstellen.
Wobei man dazu sagen muss, schon bislang gab es an vielen Schulen in Niedersachsen den konfessionell kooperativen Religionsunterricht. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam von einer evangelischen oder katholischen Lehrkraft unterrichtet, die dann eben auch die Inhalte beider Konfessionen vermittelt. Und das wird künftig beim CRU, also beim christlichen Religionsunterricht, dann auch so sein. Darüber habe ich mit dem evangelischen Religionspädagogen Bernd Schröder gesprochen. Er ist Professor für praktische Theologie an der Universität Göttingen.
Die entscheidende Differenz wird aber sein, dass der christliche Religionsunterricht an allen Schulen eingeführt wird. Die konfessionelle Kooperation wurde im Grunde nur dort eingeführt, wo einzelne Lehrerinnen und Lehrer oder wo einzelne Schulen das wünschten. Und jetzt werden wir ab 2026/27 ein Pflichtmodell für alle bekommen und der christliche Religionsunterricht tritt anstelle von evangelischem, katholischem oder auch konfessionell kooperativen Religionsunterricht. Das heißt, er hat eine höhere Verbindlichkeit, Und er führt sozusagen im ganzen Land ein neues Modell ein. Die Differenzen werden sich zum bisherigen dann vor allem am Lehrplan festmachen. Der ist ja gerade in Arbeit. Der neue Lehrplan wird stärker schülerorientiert sein. Er wird stärker das dialogische Moment hervorheben. Und er wird stärker versuchen, konfessionelle Gemeinsamkeiten, aber auch bestimmte Differenzen herauszuarbeiten.
Bernd Schröder nennt ein Beispiel für diese stärkere Orientierung an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.
Ja, ich darf nicht zu viel verraten, weil der Lehrplan noch nicht öffentlich ist. Aber es wird so sein, dass zum Beispiel die Frage den Schüler nach Sinn, dass die sozusagen die Thematik des Unterrichts ausmacht. Und die didaktische Idee wird sein, dass man versucht, aus dem, was die Konfessionen zu diesem Thema zu sagen haben, aus dem, was andere nichtchristliche Religionen zu diesem Thema zu sagen haben und aus dem, was man humanwissenschaftlich, zum Beispiel aus der Psychologie oder aus der Soziologie zu dem Thema beisteuern kann, dass man das versucht, gewissermaßen als Antwortreservoir in den Unterricht einzuspielen. Ja, also die Frage soll den Schülerinnen abgelauscht werden. Und die Antworten, die Lösungsmöglichkeiten, die Ideen, die sollen aus dem Fundus evangelischer und katholischer Kirche, aber auch anderer Religionen vor allem stammen.
Es geht ja nun um das Konzept eines christlichen Religionsunterrichts. Und da hört man aber auch immer wieder von Religionslehrerinnen und Lehrern, dass ja nicht nur evangelische oder katholische Kinder und Jugendliche im Unterricht sind, sondern auch muslimische oder konfessionslose.
Ja, eigentlich ist das heute auch in Niedersachsen schon so, also eine Art Religionsunterricht für alle.
Was die Schülerinnen und Schüler angeht, ist das sicher in weiten Teilen so. Vor allem an Schulformen wie Gesamtschule, berufsbildende Schulen, am wenigsten vielleicht in Gymnasien. Genau, das ist eine Herausforderung, mit der sich Religionslehrerinnen und Lehrer befassen müssen. Sie müssen religiös unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern bis hin zur Konfessionslosigkeit, also zur Nichtreligiosität. Sie müssen diesen unterschiedlichen Schülerinnen Wege eröffnen, sich mit religiösen Fragen produktiv zu beschäftigen. Das ist die entscheidende Herausforderung. Und diejenigen, die sich den CAU, den christlichen Religionsunterricht, ausgedacht haben, meinen, dass der einen guten Rahmen bietet, um dieser Heterogenität von Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden.
Das ist jetzt in Niedersachsen der Fall, aber beispielsweise im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es ja noch einmal eine besondere Heterogenität oder Vielfalt, könnte man noch sagen.
In gewisser Weise schon, also vor allem bedingt durch die DDR-Vergangenheit. Davon hat mir Thomas Wessler berichtet, der katholische Theologe und Lehrer, der ist heute Vorstandsvorsitzender der Schulstiftung im Bistum Osnabrück.
Ich selber war für etliche Jahre in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und konnte dort die Feststellung machen, dass nicht mal 10% der Kinder und Jugendlichen einer Kirche angehören, aber über 40% am Religionsunterricht teilnehmen. Und das ist sicherlich auch vielleicht auch noch ein bisschen die neue Qualität, die kommen wird, dass zwar die Ausgangsmenge der Schülerinnen und Schüler, die getauft sind, vielleicht in einem Kurs nicht mehr ganz so groß ist, aber er ist natürlich offen auch für Schülerinnen und Schüler, die keiner Konfession angehören, aber das Bildungsinteresse an dieser Stelle haben oder dass die Elternhäuser sagen, ja, bist zwar nicht getauft, aber darum zu wissen, ist vielleicht sehr klug.
Und wenn wir in die Schulpraxis schauen, als wir in den ganzen Prozess rund um den christlichen Religionsunterricht gestartet sind, hatten wir in Niedersachsen Zahlen von über 100.000 SchülerInnen, die bereits zu dem Zeitpunkt an einem der christlichen, also katholisch-evangelischen oder konfessionell kooperativen Religionsunterrichte teilgenommen haben, ohne dass sie einer dieser beiden Konfessionen angehörten. Also in anderen Religionen beheimatet waren und sind, beziehungsweise auch in keinen.
Das ergänzt Jens Kute, er ist zuständig für Religionspädagogik im Bistum Osnabrück.
Und dann ist ja eine Beobachtung, dass auch Schülerinnen und Schüler, die Mitglied einer Kirche sind, oft dennoch wenig über ihre konfessionellen Wurzeln wissen.
Wir haben ja zum konfessionell-kooperativen Unterricht ein paar empirische Untersuchungen. Und die zeigen, dass die Kooperation besonders darin produktiv ist, dass Schüler in der Auseinandersetzung mit dem Nicht-Eigenen merken, woher sie kommen. Also wenn ein evangelischer Schüler im Religionsunterricht auf Marienfrömmigkeit angesprochen wird und die ihm fremd vorkommt, dann löst das die Frage aus, woher komme ich eigentlich, wieso eigentlich diese Fremdheit, was ist das für eine Tradition? Und das ist produktiv. Viele Schülerinnen und Schüler können sich gar nicht mehr in einer Konfession verorten. Zum Teil gehören sie ja auch gar keiner an, weil sie erst spät getauft werden, wenn überhaupt. Kann dieses neue Lernsetting die Frage nach dem eigenen Standpunkt, nach der eigenen religiösen Identität befruchten? Das ist eine große Chance.
Jetzt ist ja, Michael, der Religionsunterricht grundgesetzlich verankert. Also in Artikel 7 Absatz 3 heißt es, ich zitiere den mal, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. So steht das da.
Das bedeutet nun aber nicht, und das hatten wir ja schon kurz angesprochen, dass man überall jetzt das gleiche Modell eines Religionsunterrichts wiederfindet. In Norddeutschland ist es so, dass es in jedem der drei Flächenländer und der zwei Stadtstaaten ein anderes Modell gibt.
Die Unterschiede sind in der Tat erheblich, und das liegt einmal daran, dass das Grundgesetz in Artikel 7.3, wo auf den Religionsunterricht Bezug genommen wird, sehr unterschiedlich verstanden wird. Ich nenne mal zwei Grundlesarten. Die traditionelle Leseart besagt, dass der Religionsunterricht von einer Religionsgemeinschaft mit zu verantworten ist. Deshalb gibt es dann evangelischen Religionsunterricht, katholischen und so weiter. Diese Lesart bestand bisher in Niedersachsen. Und da geht man jetzt in jüngster Zeit neue Wege, indem die christlichen Religionsgemeinschaften gemeinsam einen Religionsunterricht verantworten wollen. In Hamburg geht man schon seit mittlerweile 40 Jahren einen anderen Weg, bezieht sich auch auf Artikel 7.3, aber sagt, der eine Religionsunterricht kann von mehreren Religionsgemeinschaften gemeinsam verantwortet werden. Man nennt das dann abgekürzt Religionsunterricht für alle. Gemeint ist ein Religionsunterricht, der von 5, 6 Religionsgemeinschaften gemeinsam verantwortet wird. Evangelische Kirche, seit jüngstem auch katholische Kirche, Islam, Judentum, Alevitentum und in gewisser Weise auch Buddhismus. Sie können sich vorstellen, das sind sozusagen die konzeptionellen Unterschiede. Die machen in der Praxis einen ganz anderen Unterricht aus.
Und es wird ja deutlich, wenn wir nochmal in weitere norddeutsche Bundesländer schauen, denn das klang ja vorhin auch schon mal an. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat nochmal seine ganz eigenen Besonderheiten, weil hier eben rund 85% der Schülerinnen und Schüler konfessionsfrei sind und es ja auch relativ wenige muslimische Schülerinnen und Schüler gibt.
Trotzdem beruft sich Mecklenburg-Vorpommern auf Artikel 7.3 und das hat zur Folge, dass der größte Teil der Schülerinnen und Schüler keinen Religionsunterricht besucht, sondern Philosophieren mit Kindern, so heißt dort das Fach, was andernorts Ethik oder bei uns in Niedersachsen Werte und Normen heißt. Das heißt, die konfessionslosen Schülerinnen und Schüler wählen in der Regel dieses Fach an. Sie können aber auch den evangelischen Religionsunterricht, der dort angeboten wird, ganz im Sinne von Artikel 7.3.
Und in Schleswig-Holstein, da sieht es nochmal anders aus.
Genau, Schleswig-Holstein hat aber die Besonderheit, dass diejenigen, die dort Kirchenmitglieder sind, ganz, ganz überwiegend evangelisch sind, sodass es faktisch nur evangelischen Religionsunterricht gibt, keinen katholischen oder nur an ganz wenigen Orten katholischen und auch kaum einmal islamischen Religionsunterricht.
Und dann gibt es ja auch noch den Stadtstaat Bremen.
Dort beruft man sich nicht auf Artikel 7.3, sondern auf einen Ausnahmepassus, Artikel 141, und unterhält ein allein staatlich verantwortetes Fach Religion, das sich eben genau so religionskundlich versteht. Das heißt, wir haben schon, allerdings länderübergreifend, so eine Konkurrenzsituation zwischen Religionsunterricht nach Artikel 7.3 in Mitverantwortung von Religionsgemeinschaften und einer allein staatlich verantworteten Religionskunde.
Der konfessionell kooperative wie der künftige neue christliche Religionsunterricht in Niedersachsen, also kurz CRU, der entspringt ja auch einer Art Macht des Faktischen, nämlich, dass es immer weniger evangelische bzw. katholische Schülerinnen und Schüler gibt. Und Grundvoraussetzung, dass ein Religionsunterricht zustande kommt, ist ja eine Mindestzahl von 12 Schülerinnen und Schülern.
Der Religionsunterricht, der war übrigens auch eines der Themen der aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, also kurz KMU. Dabei fanden im Auftrag der evangelischen und seit neuestem auch der katholischen Kirche repräsentative Befragungen statt. Damit sollen Einstellungen und Praktiken im Bereich Religion und Kirche untersucht werden. Der Soziologe Edgar Wunder hat federführend an dieser Untersuchung mitgearbeitet und er sieht aufgrund der Daten bei der Weiterentwicklung des Religionsunterrichts eben auch ja quasi eine Akzeptanz des Faktischen.
Es geht gar nicht mehr so sehr darum, was jetzt der Staat oder die Kirche da möchte, sondern was von den Zahlen her noch möglich ist. Wir haben heute unter den Schülerinnen und Schülern in allgemeinbildenden Schulen deutschlandweit einen konfessionslosen Anteil von etwa 50%, also etwa die Hälfte. Dann bleibt sozusagen noch so ganz grob geschätzt etwa 20% evangelische, 20% katholische Schülerinnen und Schüler und 10% andere. Und das aber regional völlig unterschiedlich ausgewürfelt, sodass es ganz viele Regionen gibt, in denen einfach die notwendige Klassenstärke gar nicht mehr zustande kommt für einen konfessionellen Unterricht. Und dann kann man sich entweder entscheiden, will man überhaupt keinen Religionsunterricht mehr, weil das dann so sich kleinteilt, dass gar nichts mehr zustande kommt, oder schließt man sich zusammen und es entsteht ein natürlicher Druck dorthin.
Wenn ich das jetzt nochmal aufgreife und dann eine weitere Frage münden lasse, weiß man denn eigentlich etwas über die Akzeptanz des Religionsunterrichts in der Bevölkerung?
Ja, auch das war eines der Themen dieser KMU, also dieser Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Und danach steht offenbar noch eine knappe Mehrheit der Befragten hinter dem schulischen Religionsunterricht.
Das sind 57% im Augenblick noch. Also einschließlich der Konfessionslosen, die sagen, im Prinzip ist es sinnvoll, dass es ein Schulfach Religionen gibt. Der Anteil nimmt aber immer weiter ab. Und es ist letztlich eine Frage der Zeit, wann auch dieser Wert unter 50% fallen wird.
Wir hatten vorhin schon darauf hingewiesen, der Religionsunterricht ist in Artikel 7 Absatz 3 grundgesetzlich verankert. Und das ist ja auch eine gewisse Garantie für den Religionsunterricht. Und es bedeutet ja auch, dass die Religionsgemeinschaften ein erhebliches Mitspracherecht haben. Also das gilt für die Auswahl der Religionslehrkräfte, für die die Kirchen eben auch grünes Licht geben müssen. Und das gilt auch für die Inhalte des Religionsunterrichts.
Dahinter steckt das Konzept, dass die Lehrkräfte ja nicht quasi neutral über die jeweilige Religion informieren sollen, sondern dass sie sich mit der jeweiligen Konfession identifizieren.
Aber was heißt das jetzt, identifizieren? Also soll das heißen, dass dann die Lehrkräfte im Zweifelsfall auch ihre Position bei einer Diskussion deutlich machen oder sich eher zurückhalten?
Also sie sollen schon deutlich machen, welcher Konfession sie angehören. Evangelisch, katholisch, sollen Positionen beziehen. Und dahinter steckt eben die Idee, dass sich die Schülerinnen und Schüler an dieser Position auch entsprechend reiben können. Und dieses Konzept von einem eben nicht religionskundlichen, neutralen Religionsunterricht, der stößt in der Bevölkerung, so auch eines der Ergebnisse der Befragungen der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, der stößt auf breite Ablehnung. Also 85% der Befragten wollen lieber einen neutralen, religionskundlichen Unterricht, ohne dass die Lehrkräfte jetzt Position beziehen für ihre Religion.
Und auf diesen spannenden Aspekt wollen wir später nochmal genau eingehen, weshalb nämlich der Wille der Bevölkerungsmehrheit oder die Meinung ebenso deutlich abweicht von dem, was eben im Grundgesetz oder in dem Kultusministerium erarbeitet ist mit Blick auf den Religionsunterricht. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, die Kirchen, die verlieren zunehmend Mitglieder, die Gesellschaft wird säkularer und in manchen Klassen, wie in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da gehören gerade mal 10-15% der Schülerinnen und Schüler noch einer christlichen Kirche an. Und da stellen sich manche, eben trotz der grundgesetzlichen Garantie des Religionsunterrichts, schon die Frage nach der Berechtigung dieses Unterrichtsfachs.
Und einer dieser Kritiker ist der Bielefelder Soziologieprofessor Stefan Kühl. Für ihn ist der Religionsunterricht eigentlich eine Art Relikt aus vergangenen Zeiten.
Man muss aus meiner Sicht die Existenz des Religionsunterrichts historisch ableiten. Also wenn man sich vorstellt, dass vor einigen hundert Jahren sowas wie Schule eigentlich prinzipiell im Rahmen von Kirchen stattgefunden hat, ist das letztlich sowas wie der Überbleibsel der frühen Bildungsanstrengung, wo die Kirche halt immer stärker ihre Kompetenzen im Bereich der schulischen Erziehung verloren hat, das an den Staat gewandert hat und das dann übrig geblieben ist, dass man gesagt hat, okay, ihr könnt Religionsunterricht anbieten und ihr könnt einige konfessionelle Schulen haben, aber ansonsten habt ihr euch aus der Schule rauszuhalten.
Aber da gibt es ja, und darauf haben wir vorhin ja auch schon nochmal hingewiesen, quasi die Garantie des Grundgesetzes, den Religionsunterricht zu erteilen.
Das sieht auch Stefan Kühl so, aber er verweist auf eine Einschränkung des Artikel 7.
Und zwar gibt es diese Ergänzung, wo drin steht, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Das ist der Paragraph, über den alle diskutieren. Und es stellt für ein Kultusministerium in den einzelnen Ländern keine Schwierigkeit dar, zu sagen, dass staatliche Schulen bekenntnisfreie Schulen sind. Das heißt, eigentlich von unserem Grundverständnis sind Schulen bekenntnisfreie Schulen. Und es müssten die Landesregierungen mit der Unterstützung der jeweiligen Parlamente lediglich einen Passus verabschieden, in dem drin steht, dass die staatlichen Schulen eines Bundeslandes bekenntnisfreie Schulen sind. Damit würde man diese Verpflichtung zum Religionsunterricht im Grundgesetz ohne eine Änderung des Grundgesetzes entsprechend abschaffen können.
Also die Diskussion auf dem Gesetzesweg zu lösen, geht das so einfach?
Naja, das ist juristisch umstritten. Also zumindest die Schulen in den alten, also westdeutschen Bundesländern, gelten als sogenannte christliche Gemeinschaftsschulen. Das heißt, sie sind offen für alle Bekenntnisse. Wirklich bekenntnisfrei wären eigentlich nur Privatschulen, die das ja sozusagen als ihr Label und Profil angeben. Aber letztlich wäre das wohl dann eine Frage der politischen und parlamentarischen Mehrheiten, ob und wie man das ändern könnte. Stefan Kühl reibt sich aber auch an der umstrittenen indirekten Zuständigkeit der Religionsgemeinschaften für den Religionsunterricht. Denn die haben ja ein Mitspracherecht, sowohl bei den Inhalten als auch bei der Auswahl der Lehrkräfte.
Und da muss man aus meiner Sicht die Frage stellen, wofür ist der Staat da? Religionsunterricht ist ein klassischer Fall, wo man sagen kann, wir haben hochkompetente Organisationen, die diesen Religionsunterricht anbieten können, die auch Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Also nimmt man nur die evangelischen oder katholischen Kirchen. Das heißt, es gäbe jetzt erstmal keinen Grund, weswegen diese Aufgabe vom Staat zu erfüllen wäre. Ist das eine staatliche Aufgabe oder ist das eine kirchliche, religiöse Aufgabe?
Für den Bielefelder Soziologen ist das vermutlich eher eine rhetorische Frage, aber trotzdem eine wichtige. Was könnte das für die Praxis bedeuten, Michael?
Also für Stefan Kühl bedeutet das, der Staat soll sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren und der Religionsunterricht soll lieber eben in Kirchen, Moscheen oder Synagogen stattfinden.
Verquickung an der Stelle zwischen religiösen Organisationen und einer staatlichen Organisation Schule ist ein Fehler in der gesamten Konzeption. Das heißt, man kann aus meiner Sicht mit sehr guten Gründen fordern, dass bestimmte religiöse und ethische Themen in Schulen behandelt werden müssen. Aber dann eben in der Autonomie des Staates und nicht in der Autonomie einzelner Religionsgemeinschaften.
Das sehen die Kirchen und die Religionsgemeinschaften bestimmt ganz anders und vermutlich auch die Mehrheit der Religionslehrerinnen und Lehrer.
Vor allem der Punkt, dass eine Religionslehrkraft also nicht nur fachlich kompetent sein soll, sondern hinter der Religion, hinter der Konfession stehen sollte. Also dieses Argument habe ich immer wieder gehört, so auch von Jens Kute vom Bistum Osnabrück.
Meine Erfahrung ist allerdings, dass die Schülerinnen und Schüler es unglaublich schätzen, in eine intensive und existenzielle Auseinandersetzung in einem Fach zu kommen, mit ganz grundsätzlichen Lebensfragen und sich auch an Lehrkräften daran abarbeiten zu können. Also die große Chance des Religionsunterrichtes zu sagen, da ist eine Lehrkraft, die hinter diesen Inhalten auf eine Art und Weise steht, die ich nicht für gut erachten muss, die mir nicht gefallen muss, gegen die ich mich am Ende des Belegen dieses Fachs sogar ganz bewusst entscheiden kann, die mir aber die Möglichkeit gibt, in Dialog, in Auseinandersetzung zu treten und die es sich zum Ziel gesetzt hat, als Lehrkraft mir auch diese Reibungsfläche zu bieten. Die Auseinandersetzung mit der Lehrkraft ist der größte Motivator und Unterstützer für Lernprozesse bei SchülerInnen.
Diese Position vertritt auch Benjamin Krohn. Der Protestant ist Vorsitzender der Hamburger Vereinigung der Religionslehrerinnen und Lehrer und er unterrichtet in der Hansestadt den gemeinsamen Religionsunterricht für alle.
Und das, was aber für den Religionsunterricht eine ganz wichtige Sache ist und das finde ich in der Unterrichtspraxis immer wieder, ist, dass die Kinder das Gefühl haben, der Lehrer davon, die Lehrerin, der hat so eine Ahnung von dem, was Religion und Religiosität bedeutet. Und dann ist es eigentlich gar nicht so entscheidend, welche Religion man lebt. Für die Kinder ist es ganz schwer, mit Lehrkräften in Austausch zu gehen, die von sich sagen, Religion, damit habe ich nichts zu tun. Ich finde das eigentlich auch gar nicht so gut. Ihr sollt ruhig religiös sein, wenn ihr das wollt. Das ist so eine Toleranz, die häufig mit so einer subtilen Abwertung auch einhergeht. Aber wo man oft das Gefühl hat, unterschwellig wird gesagt, ja, ihr seid noch religiös, ihr seid noch so ein bisschen rückständig, aber ich bin's nicht.
Wie ist das denn jetzt aber mit dem Argument von Stefan Kühl, man solle den Religionsunterricht nicht in der Schule stattfinden lassen, sondern diesen stattdessen in die Räumlichkeiten der jeweiligen Religionsgemeinschaft verlegen?
Für diese These bin ich also auf wenig Verständnis gestoßen, so auch nicht bei der muslimischen Lehrerin Zahir Kavunis. Sie unterrichtet ebenfalls in Hamburg Religion für alle.
Der Austausch über Religionen, Religiosität und Glauben findet tatsächlich an jeder Stelle des Lebens der Kinder und Jugendlichen statt. Wenn man in einer diversen Gesellschaft oder diversen Schule, Gemeinschaft groß wird, dann passiert das auf dem Hof, in Einkaufszentren, immer subtil, immer kurze Fragen und so weiter. Und diese Fragestellungen, die werden dann in den Unterricht getragen. Und dann passiert folgendes Phänomen. Das heißt, alle Wahrheiten treffen nun aufeinander und dann entstehen Konflikte. Denn im Gegensatz zu allen anderen Fächern ist das Thema Religion oder Glaube ja, es gibt ja universelle Wahrheiten, also absolute Wahrheiten und dann beinhaltet sie ja das, dass jeder sagt, das ist aber meine absolute Wahrheit und dann stehen die im Raum. Wie geht man also damit um? Es kommt eine Streitkultur zustande. Die Kinder streiten oder die Jugendlichen streiten an bestimmten Fragestellungen. Und ich finde, meine eigene Aufgabe ist, diesen Streitprozess dann auch zu begleiten, um dann am Ende in der Hoffnung dazustehen, zu sagen, gerade im Kontext Glaube gibt es die absolute Wahrheit nicht. Es gibt viele Wahrheiten und die müssen existieren nebeneinander. Und wie können wir das tun? So ein bisschen in die Richtung der Ambiguitätstoleranz. Wie halten wir bestimmte Unterschiedlichkeiten aus, wenn sie nicht meine sind? Für Jugendliche ist dieses Thema ein großes Thema, denn die denken noch stark in den Kategorien richtig, falsch, schwarz und weiß. Und das Aushalten von verschiedenen Wahrheiten bedarf ja auch einer gewissen kognitiven Kompetenz.
Michael, wir bleiben nochmal bei diesem Hamburger Modell Religionsunterricht für alle. RUFA heißt er ja. Und in den Rallye-Klassen, da sitzen ja dann protestantische, katholische, muslimische, jüdische, hinduistische sowie Schülerinnen und Schüler ohne Glaubensbekenntnis zusammen. Aber wie sieht denn bei dieser doch sehr heterogenen Schülerschaft dann die Vermittlung der religiösen Inhalte aus?
Ja, im Prinzip ist jede Lehrkraft, egal welcher Religion oder Konfession sie nun angehört, für alle Inhalte zuständig. Die muslimische Religionslehrerin Zahide Kavunis beschreibt das so.
Ich unterrichte auch evangelische Inhalte, katholische Inhalte, jüdische Inhalte und so weiter. Das ist so das Setting. Und dann im Unterricht selbst, da gibt es noch unterschiedliche Settings. Da guckt man auf seine Lerngruppe, wer sitzt da eigentlich, welche Bedürfnisse müssen da vertreten werden. Habe ich Kinder, die so im Bereich Hinduismus stark vertreten sind? Also so läuft es dann ab.
Also es ist ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung, wenn man nämlich die Unterrichtsschwerpunkte noch einmal an der religiösen Zusammensetzung einer Klasse und dann den jeweiligen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ausrichten muss.
Das ist für uns Lehrkräfte eigentlich ein Irrsinn, weil man kann zwei verschiedene Klassen in der gleichen Klassenstufe haben und muss einen völlig unterschiedlichen Unterricht machen.
Aber trotz dieser Belastung ist Benedikt Krohn vom Hamburger Modell eines Religionsunterrichts für alle überzeugt.
Ich halte diesen Hamburger Ansatz im Grundsatz tatsächlich für den Königsweg, weil er als allererstes Kriterium die Zusammensetzung der Klasse nimmt für das, was behandelt wird. Das andere Entscheidende ist, wenn die Kinder lernen sollen, mit verschiedenen Sichten umzugehen, ist es gerade Irrsinn, an dieser Stelle die Klassen zu trennen.
Benedikt Krohn spricht hier von einem Königsweg, aber wäre denn dieses Modell des Religionsunterrichts für alle auch für alle anderen Bundesländer das ideale Modell?
Tja, was für den multireligiösen Stadtstaat Hamburg vielleicht ideal sein mag, das muss für ein Flächenland wie zum Beispiel Niedersachsen jetzt nicht unbedingt die beste Lösung sein. Das sieht zumindest der Göttinger Theologieprofessor Bernd Schröder so. Er plädiert eher für einen gemeinsamen christlichen Religionsunterricht.
Die beiden großen Kirchen, evangelisch und katholisch, haben sich ja in den letzten Jahren doch deutlich einander angenähert. Man erkennt an, dass man in vielen Feldern besser zusammenarbeitet, als getrennte Wege geht. Also man kooperiert schon in vielen Feldern und sagt jetzt eben, die Schule, die ein religiös sozusagen heterogener Raum ist, profitiert davon, wenn wir gemeinsam auftreten, ein gemeinsames Fach anbieten, vielleicht auch im Schulleben noch enger kooperieren als bislang. Und das ist ein konzeptioneller Gedanke. Ich würde auch sagen, Religionsunterricht, der in die Weite der Ökumene einführt, der deutlich macht, das Christentum spricht verschiedene Sprachen, bietet verschiedene Formen von religiöser Betätigung an, je nach Konfession, aber auch je nach Weltregion. Ein solcher Religionsunterricht eröffnet für Schülerinnen und Schüler Welten.
Und was Bernd Schröder da anspricht, ist ja auch eine Erkenntnis, dass nämlich der Religionsunterricht weit mehr umfasst als jetzt nur die Vermittlung von katholischen oder evangelischen Glaubensüberzeugungen.
Es kommen ja, ich sag's mal, Verlinkungen bei bestimmten Themen. Und da ist es egal, ob ich über Wunder rede oder ob wir über Sterben, Tod und Auferstehung sprechen. Die Schüler verlinken das ja mit persönlichen Erfahrungen. Und dann sind das ja Fragen, die sie gerade beschäftigen. Und dann ist es sinnvoll, die aufzugreifen. Und das sollte der Religionsunterricht leisten, wenn er seinem Anspruch gerecht werden möchte.
Das sagt Ellen Kaschung, seit fast 30 Jahren Religionslehrerin an einer Oberschule im Osnabrücker Raum.
Da geht es um die ganz menschlichen Fragen, gerade im Jugendbereich. Das sind wirklich die Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Wozu bin ich auf der Welt? Was hat das für einen Sinn? Also es sind die menschlichen Sinnfragen eigentlich, die da aufkommen. Und natürlich individuelle Krisensituationen, Konflikte.
Die Erwartungshaltung der Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht habe sich, so Ellen Kaschung, auch sehr verändert.
Und die Welt hat sich verändert. Also auch ich bin ja noch aufgewachsen in Strukturen, die, was den Glauben angeht, da bestimmte Sicherheiten oder bestimmte so Grundfeste, die man gar nicht in Frage gestellt hat. Aber die Welt ist heute eine andere. Man stellt alles in Frage und auch die Schülerinnen und Schüler stellen vieles in Frage. Und das ist ja auch richtig und sinnvoll so, wenn es denn bleibend sein soll. Wenn es wirklich Resilienz fördern soll, dann müssen Dinge durchdacht sein und eine bewusste Entscheidung getroffen worden sein.
Auf einen Aspekt wollen wir in dieser Podcast-Folge jetzt noch einmal eingehen, nämlich darauf, inwieweit der Religionsunterricht heute häufig die einzige Möglichkeit der Kirchen ist, jungen Menschen Glaubensinhalte zu vermitteln, weil eben die Jugendlichen sonst kaum oder gar keinen Kontakt mehr zu den Angeboten der Kirchengemeinde haben.
Ja, aus einer kirchlichen Perspektive ist das sicher so. Der Religionsunterricht hat ja eine enorme Reichweite, vor allem wenn man das mal mit gemeindlichen Angeboten vergleicht. Er erreicht ja im Grunde die Hälfte einer Altersgruppe. Die andere Hälfte besucht tendenziell den Ethikunterricht oder Werte und Normen. Das ist ganz enorm. Aber der Religionsunterricht versteht sich schon seit vielen Jahren nicht mehr als, sagen wir mal, Ort der Rekrutierung von neuen Kirchenmitgliedern, sondern die Kirche versteht sich hier als Dienstleister, jedenfalls die evangelische Kirche hat das immer wieder betont, als Dienstleister an den jungen Leuten und in gewisser Weise auch als Dienstleister für die Gesellschaft, denn die ist ja darauf angewiesen, dass diese existenziellen Fragen behandelt werden. Und deshalb also Reichweite ja, und sicherlich findet auch der ein oder die andere Schülerin aus dem Religionsunterricht in kirchliche Angebote. Nicht wenige finden übrigens auch den Weg in das Studium des Religionslehramts oder auch in das Studium, das auf den Pfarrberuf zielt. Aber das ist nicht das primäre Anliegen des Religionsunterrichts.
Klar geworden ist, dass die Religion nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Also die Frage nach dem, wo komme ich her, wo geht es vielleicht hin, wofür brenne ich, wofür möchte ich mich in meinem Leben einsetzen. Und auf der anderen Seite steht dieser Religionsunterricht zunehmend auch unter einem gewissen Legitimationsdruck, denn die Gesellschaft wird eben, wir haben es gehört, zunehmend säkularer.
Ja, wie gehen die Gesellschaft, der Staat, die Kirchen mit diesem Problem, mit dieser Herausforderung um? Ist das Hamburger Modell eines Religionsunterrichts für alle, beziehungsweise jetzt künftig der christliche Religionsunterricht in Niedersachsen, wegweisend? Ist ja der Norden quasi Vorreiter für eine bundesweite Neuausrichtung des Religionsunterrichts?
Ja, das würde ich so einschätzen, dass die nördlichen Bundesländer Vorreiter sind. Und zwar hat das vielleicht auch einen konfessionellen Grund, denn im Norden ist die evangelische Kirche relativ stärker als die katholische. Und die evangelische Kirche zeichnet sich da vielleicht durch einen größeren konzeptionellen Mut aus und hat früher den Raum freigegeben für solche Experimente. Insofern, ja, der Norden ist da ein Vorreiter. Wir haben nicht das eine Deutschland in Sachen religiöser Bildung, sondern wir haben mindestens drei Regionen, Ost, Süd und Norden, in denen man unterschiedliche konzeptionelle Wege zu gehen versucht, weil sich die Gesellschaft in diesen Regionen auch unterschiedlich entwickelt. Jedenfalls in religiös-weltanschaulicher Hinsicht.
Soweit der Göttinger Theologieprofessor Bernd Schröder.
Das war die aktuelle Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft, heute zum Thema Religionsunterricht.
Und für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es eine Adresse, nämlich vertikalhorizontal in einem Wort @ndr.de.
Diesen Podcast kann man auch abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de/info, oder man findet ihn auch in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.